RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Mit dem traditionellen Straßenumzug hat heute in Berlin der Karneval der Kulturen seinen Höhepunkt gefeiert. Polizei und Veranstalter sprachen von einer friedlichen und ausgelassenen Stimmung. Die Besucherzahl habe im sechsstelligen Bereich gelegen. Fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteuren zogen mehrere Stunden durch Friedrichshain. Zum ersten Mal fand der Umzug im Osten Berlins statt. Das Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg geht morgen zu Ende. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Pläne von Bundesinnenminister Dobrindt, die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten auszustatten. Von solchen Tasern verspreche man sich gerade an Bahnhöfen einen Mehrwert, sagte GdP-Chef Roskopf der ARD. Lissi Kaufmann.
An den Bahnhöfen nehme die Gewaltbereitschaft zu, auch mit Messern und anderen gefährlichen Gegenständen, so Roskopf. Deutliche Ablehnung kommt aus der Linkspartei. Beim Einsatz von Tasern sinke die Hemmschwelle. Statt zu deeskalieren, würde noch mehr aufgerüstet. Mit den Geräten können aus kurzer Entfernung Elektroschocks abgegeben werden. Die führen dazu, dass sich Muskeln zusammenziehen. Dadurch werden Menschen handlungsunfähig.
Sturmböen haben in Brandenburg zahlreiche Bäume umgestürzen und Äste herabfallen lassen. Das berichten mehrere Regionalleitstellen der Feuerwehr. Ricardo Westphal, RBB 24.
Zum Beispiel im Landkreis Oberhavel. Bei Dannenwalde musste die Feuerwehr einen Baum von den Gleisen holen. Deswegen kam es auf der Bahnlinie RE5 in Richtung Norden zu Problemen. Und in Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland fuhr eine S-Bahn laut Bundespolizei gegen einen Ast und kam auf offener Strecke zum Stehen. Der Verkehr der S5 war dort kurzzeitig unterbrochen. Verletzt wurde niemand. Weitere umgestürzte Bäume wurden auch im Landkreis Uckermark gemeldet.
In Berlin und Brandenburg laden die Kirchen heute wieder zur Nacht der offenen Kirche ein. Nach Angaben des Ökumenischen Rates nehmen 60 Kirchen daran teil, unter dem Motto von Bach bis Bratwurst. Bis in den späten Abend hinein gibt es Führungen, Turmbesteigungen und Lesungen. Auch morgen finden viele Pfingstgottesdienste statt. Einer der größten Freiluftgottesdienste beginnt um 11 Uhr vor dem Rathaus Schöneberg in Berlin. Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Spieltag der Bundesliga sicherten sich die Füchse bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim mit einem 38:33 den ersten Tabellenplatz. In der Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel um Platz 3 gegen Frankreich 0:2 verloren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts weiterhin viele Wolken und stellenweise Schauer, nur im Norden etwas aufgelockert, Tiefstwerte 11 bis 9 Grad. Morgen erst abziehender Regen, dann wieder wechselhaftes Schauerwetter mit wenig Sonne zwischendurch bei Höchstwerten von 18 bis 20 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und der geht ganz schnell. Wir haben keine Meldungen. Ich wünsche Ihnen eine gute und sichere Fahrt. Kommen Sie gut an.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Milad Kupay. Herzlich willkommen zur ARD-Infonacht. Und wir starten mit einem Rückblick. Genau vor einem halben Jahr nämlich ist genau das passiert, womit gerade viele Menschen aus Syrien nicht gerechnet haben. Der langjährige Diktator Assad wurde gestürzt, floh ins Ausland. Seitdem kontrolliert die islamistische HTS-Miliz weite Teile des Landes. Übergangspräsident al-Sharaa sagt, das neue Syrien solle ein Land für alle Volksgruppen und Minderheiten sein. Hält er sein Versprechen? Welche Rolle spielt der neue Staatsrundfunk? Und was bedeuten der Wegfall der US- und EU-Sanktionen für Syrien? 6 Monate Zeitenwende in Syrien. Wie steht das Land heute da? Anna Osius fasst die Entwicklung zusammen.
Am Grenzübergang Bab al-Salami von der Türkei nach Syrien herrscht reger Betrieb. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen Kleinlaster, bepackt mit Matratzen und Kleiderschränken, das Hab und Gut auf eine Ladefläche zusammengeschnürt. Menschen, die zurück in ihre Heimat wollen. Auch Ahmed al-Hadid beginnt ein neues Leben.
Ich habe Syrien vor 10 Jahren verlassen und in der Türkei gelebt. Jetzt, wo Syrien befreit ist, kehren wir zurück. Wir haben unsere Sachen gepackt, unsere Arbeit gekündigt und starten neu. Es ist eine finale Rückkehr.
Und Ahmed ist bei Weitem nicht der Einzige. Ein Beamter am Grenzübergang erklärt:
Bislang haben wir rund 100.000 syrische Bürger hier abgefertigt. Die Zahlen steigen täglich. Es sind momentan rund 1.000 am Tag. Wenn das türkische Schuljahr endet, rechnen wir noch mit deutlich höheren Zahlen.
Syrien sortiert sich neu. Wirtschaftlich hofft das bitterarme Land auf einen Aufschwung, nachdem die USA und die EU angekündigt haben, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, ist das Rennen um Investoren eröffnet, vor allem die Türkei und die Golfstaaten, enge Verbündete der neuen islamistischen Machthaber Syriens, haben großes Interesse, das kriegszerrüttete Land aufzubauen. So wollen Saudi-Arabien und Katar die Gehaltszahlungen für syrische Beamte unterstützen. Und Katar hat angekündigt, die Energieversorgung wiederherzustellen. 4 Gaskraftwerke und eine Solaranlage sollen gebaut werden. Doch die 7-Milliarden-Dollar-Pläne für neue Kraftwerke werden wenig bewirken, wenn Damaskus bewaffnete Banden nicht daran hindern kann, Stromkabel zu stehlen.
Wir haben mit der Instandsetzung von 9 völlig zerstörten Masten begonnen,
berichtet Khaled Aboudi von der syrischen Elektrizitätsbehörde.
20 bis 30 Kilometer vom Ort des ersten Schadens entfernt wurden wir von einem neuen Diebstahl überrascht. Wir begannen mit der Reparatur. Wir waren noch nicht fertig, als sich etwas weiter der nächste Diebstahl ereignete. Bis heute konnten wir die Leitung nicht wieder in Betrieb nehmen.
2/3 des Stromnetzes in Syrien sind entweder völlig zerstört oder müssten dringend saniert werden. Für die Menschen bedeutet das, wenn überhaupt, gibt es nur wenige Stunden Strom am Tag. Der Wiederaufbau Syriens ist eine Mammutaufgabe. Das Land hat neben den Kriegsschäden jahrzehntelangen Sanierungsstau. Das merkt man auch an der Börse in Damaskus, die den Betrieb nach einem halben Jahr Pause nun wieder aufgenommen hat. In der Hoffnung, dass nach Ende der Sanktionen die Wirtschaft in Schwung kommt.
14 von 28 Unternehmen haben den Handel wieder aufgenommen,
beschreibt Börsenmanager Suleyman Musselli.
Wir hoffen, dass wir von der Aufhebung der Sanktionen profitieren und unsere Systeme erneuern können. Eine moderne Technik würde uns beim Handel und bei der Überwachung helfen.
Noch sind Aufschwung und Wirtschaftsboom nicht mehr als große Hoffnungen. Die Realität der Syrerinnen und Syrer hat mit Wohlstand meist nichts zu tun. Die Vereinten Nationen mahnen, ein Großteil der Bevölkerung lebt nach wie vor unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als $2 am Tag.
16,5 Millionen Syrerinnen und Syrer brauchen humanitäre Hilfe,
so Ramesh Rajasingham von OCHA.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat Schwierigkeiten, sich ausreichend zu ernähren. Fast 3 Millionen sind von Hunger bedroht.
Dazu kommen neue Wellen von Gewalt, die einige Regionen Syriens erschüttert haben und Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa aufkommen lassen. Der ehemalige Dschihadist gibt sich zwar als Islamokapitalist und betont gemäßigt, er beteuert, dass Minderheiten integriert werden sollen, doch die Realität sieht anders aus. Massaker an Alawiten im März, Gewalt gegen Drusen 2 Monate später, nun erneute Meldungen über Tote und entführte Alawiten. Werden die Minderheiten in Syrien nicht genug geschützt? Nahostforscher Kawa Hassan.
Das Verstörende ist, die Täter dieser Verbrechen kamen bislang ungestraft davon. Es hat bisher keine offizielle Untersuchung der Vorfälle von Seiten der syrischen Regierung gegeben. Und das wirft Fragen auf. Wie weit ist die syrische Regierung überhaupt bereit, gegen religiös motivierte Gewalt vorzugehen?
Behandeln internationale Politiker die neue syrische Regierung zu unkritisch? Hat al-Sharaa die islamistischen Strömungen und Milizen im Land nicht genug unter Kontrolle? Das Ziel, eine einheitliche Armee aufzubauen, scheint noch in weiter Ferne zu sein. Außerdem hat Israel durch zahlreiche Luftangriffe auf Syrien große Teile der militärischen Anlagen zerstört. Auch ist noch nicht klar, wie sich die Autonomie der Kurden im Norden Syriens entwickelt. Und die Christen des Landes machen sich Sorgen wegen islamistischer Tendenzen.
Das gab es so in Syrien noch nie,
sagt der Bischof von Homs und Hama, Julian Jakub.
Wir fühlen uns wie Fremde im eigenen Land. Das beeinträchtigt zweifellos die Freiheit des Einzelnen und die Menschenrechte.
Ein Thema, das im neuen Staatsfernsehen wohl kaum eine Rolle spielen wird. Der neue Fernsehsender erscheint zwar in modernem Gewand, bleibt aber Sprachrohr der Regierung und zeigt eine deutliche Nähe der neuen Machthaber zur Türkei und zu den Golfstaaten. Von tatsächlicher Pressefreiheit ist das Land noch weit entfernt, sagt der syrische Journalist Mazen Bilal.
Die Pressefreiheit ist eng mit der politischen Lage im Land verknüpft. Solange es noch keine klare Definition des Staates gibt, kann sich keine Freiheit für die Medien entwickeln. Äußerlich scheint die Freiheit größer zu sein als vorher. Aber wir müssen das mit Vorsicht genießen, denn das gesamte politische System muss sich erst noch herauskristallisieren.
Ein Staat steckt in den Kinderschuhen. Wohin diese Schuhe Syrien tragen, ist ein halbes Jahr nach Assads Sturz an vielen Stellen noch unklar.
6 Monate nach Assads Sturz, Syrien sortiert sich neu. Das war ein Bericht von Anna Osius. Die jetzige Regierung in Syrien hat zwar erreicht, dass die Sanktionen gegen das Land aufgehoben wurden, aber es besteht weiter die Gefahr, dass sich Syrien mittelfristig wieder in Richtung einer Diktatur entwickelt. Das ist die Meinung von Moritz Behrendt. Hier hören Sie seinen Kommentar.
Die Meinung.
Diktaturen dauern nicht ewig. Das bleibt auch ein halbes Jahr nach dem Sturz von Bashar al-Assad die wunderbare Botschaft aus Syrien. Eine Botschaft, die möglicherweise auch in anderen Ländern und Weltgegenden Hoffnung vermitteln kann. Aber Diktaturen haben ein Nachleben. Zum Erbe des Assad-Regimes gehören Städte, die in Schutt und Asche liegen, ebenso wie tiefsitzendes Misstrauen und Hass zwischen den Bevölkerungsgruppen. Das Land wieder aufzubauen und die Bevölkerung auszusöhnen, wird Jahrzehnte dauern. Ein halbes Jahr ist da nicht viel Zeit. Das entbindet die aktuellen Machthaber aber nicht von ihrer Verantwortung. In den ersten Monaten im Amt haben Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa und seine Minister manches Positives bewirkt, aber auch gravierende Fehler begangen sowie Entscheidungen getroffen, bei denen noch nicht abzusehen ist, wie sie sich auswirken. Grundsätzlich ist Syrien freier als noch zu Assads Zeiten. Damals prägte die Angst vor den Sicherheitskräften und den Geheimdiensten den Alltag fast aller Syrer. Heute können Menschenrechtsaktivisten in Damaskus demonstrieren, über Politik kann einigermaßen offen diskutiert und gestritten werden. Zu den großen Erfolgen der islamistischen Machthaber gehört die internationale Anerkennung. Dem ehemaligen Dschihadisten al-Sharaa ist es gelungen, sich als seriöser und pragmatischer Staatsmann zu präsentieren. Der Lohn dafür sind die Ankündigungen aus den USA und der EU, die gegen Syrien verhängten Wirtschaftssanktionen aufzuheben. Dafür hatten die Türkei und die Golfstaaten geworben. Als Verbündete der neuen Regierung in Damaskus versprechen sie sich viel von Investitionen in dem kriegszerstörten Land. Wenn die Gelder ins Land kommen, dann gilt es kritisch zu beobachten, ob davon auch alle Syrer profitieren oder nur diejenigen, die den aktuellen Machthabern nahestehen. Denn das große Versprechen, auch Minderheiten in den Neuaufbau des Staates einzubinden, hat die Regierung bislang nicht erfüllt. Darüber kann die Besetzung einiger Kabinettsposten mit Christinnen, Drusen und Alawiten nicht hinwegtäuschen. Die Regierung von Ahmed al-Sharaa hat auf kompletter Linie versagt, als es im Frühjahr darum ging, die Angehörigen der Glaubensgemeinschaft der Alawiten vor Massakern zu schützen. Sie ist zu spät eingeschritten, als bewaffnete Islamisten Drusen angegriffen haben. Die Minderheiten in Syrien leben heute in Angst. Möglicherweise ist es für Syrien gar nicht die größte Gefahr, dass die Übergangsregierung im ganzen Land ihr islamistisches Gesellschaftsmodell durchsetzen könnte. Vielmehr ist zu befürchten, dass das Land mittelfristig wieder auf eine autoritäre Herrschaft hinsteuert. In den ersten Monaten standen für Ahmed al-Sharaa und Co. die eigene Herrschaftssicherung im Mittelpunkt. Die Übergangsverfassung behindert echte politische Opposition. Das darf auf Dauer nicht so bleiben. Denn unter einer Diktatur haben die Syrer schon viel zu lange gelebt.
Das war die Meinung von Moritz Behrendt hier in der ARD-Infonacht. Papst Leo XIV., das neue Oberhaupt der katholischen Kirche, hat in seiner ersten Pfingstbotschaft zum Frieden in der Welt aufgerufen. Vor tausenden Menschen auf dem Petersplatz sagte er, zur Versöhnung gehöre die Bereitschaft zum Gespräch auch in Kriegen. Anna Giordano.
Auf dem Petersplatz bat der vor genau einem Monat neu gewählte Papst Leo XIV. Um den Geist Christi. Dieser eröffne überall, wo Krieg herrscht, Wege der Versöhnung. Er erleuchte die Regierenden, so der Papst wörtlich. Zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Pfingstgottesdienst gefeiert und in seiner Predigt seinen Vorvorgänger Benedikt XVI. Zitiert mit den Worten: Die Kirche muss die Grenzen zwischen den Völkern öffnen und die Barrieren zwischen Klassen und Rassen niederreißen. An dem Gottesdienst nahmen auch zahlreiche Anhänger geistlicher Bewegungen teil. Einige dieser Bewegungen sind wegen religiöser Sonderwege in der Kirche umstritten. Der Papst rief explizit zur Überwindung von Streit und zur Einheit in der Kirche auf. Auch auf das Thema Einsamkeit ging er ein. Es sei traurig zu beobachten, wie in einer Welt, in der es eigentlich immer mehr Möglichkeiten zur sozialen Begegnung gäbe, viele Menschen einsamer würden. Stets verbunden und doch unfähig, Netze zu knüpfen, so Leo der 14. wörtlich. Der Geist Gottes überwinde den Egoismus, er schaffe Verbindungen. Vor dem feierlichen Gottesdienst war der Papst im Papamobil durch die Menge gefahren und hatte viele Menschen und vor allem Kinder gesegnet.
22.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
In Los Angeles in den USA, da gibt es gerade massive Proteste, nachdem die Bundesbehörde ICE mit Razzien gegen Migrantinnen und Migranten vorgegangen ist, um sie abzuschieben. Bei den Protesten, da gab es zuletzt Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstrierenden. Präsident Donald Trump hat schon reagiert und schickt nun die Nationalgarde nach Kalifornien. Unsere Korrespondentin Giselle Ucar beobachtet das Ganze aus New York. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie ist denn gerade die aktuelle Lage?
Ja, in den vergangenen Stunden seit heute Morgen Ortszeit sind nach und nach die Soldaten der Nationalgarde in Los Angeles eingetroffen. Einige stehen vor dem Metropolitan Detention Center in der Stadt. Das ist eine Hafteinrichtung, wo auch viele hingebracht wurden, die bei den Razzien der US-Einwanderungsbehörde festgenommen worden sind. Genau vor dieser Hafteinrichtung haben in den vergangenen 2 Tagen auch schon Demos stattgefunden. Und heute stehen da eben Soldaten mit Langwaffen und gepanzerten Fahrzeugen. Und auch für heute haben Menschen wieder Proteste genau an diesem Ort angemeldet. Bisher sind das aber noch sehr wenige.
Wenn wir jetzt mal auf die Gruppe der Demonstrierenden schauen, wer geht da in Los Angeles aktuell auf die Straße?
Das sind natürlich Menschen, die nicht einverstanden sind mit der verschärften Einwanderungspolitik von Trump. Leute, die selbst betroffen sind, weil sie sich Sorgen machen um ihre Familienmitglieder oder Freunde. Viele der illegalen Einwanderer leben ja schon seit Jahrzehnten in L.A. und haben eben jetzt Angst, dass sie festgenommen und abgeschoben werden. Es gibt aber auch Aktivistengruppen oder zivilgesellschaftliche Gruppen, die auf die Straße gehen. Es demonstrieren aber auch Mitglieder von Gewerkschaften. Der Präsident der größten kalifornischen Arbeitnehmer Gewerkschaft, David Huerta, der ist nach Angaben seiner Kollegen vor 2 Tagen sogar selbst festgenommen worden, weil er eine der Razzien dokumentiert haben soll.
Jetzt haben wir es ja anfangs gesagt, Trump hat nun 2000 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert. Welche Reaktionen gibt es dazu? Was sagt denn beispielsweise der Gouverneur von Kalifornien, der ja immerhin ein demokratisch gewählter Gouverneur ist?
Also Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, hatte sich ja direkt dazu geäußert und gesagt, dass er sich Sorgen macht, dass die Soldaten zu einer Eskalation der Situation führen könnten. Er sagt, dass er das Vorgehen von Trump als absolut provokative Machtdemonstration sieht. Im Normalfall kontrollieren die US-Bundesstaaten ja selbst die Soldaten der Nationalgarde. Und dass ein US-Präsident die Soldaten selbst anweist, aktiv zu werden, gegen den Willen des vor Ort zuständigen Gouverneurs, das ist absolut unüblich und aus Sicht von Newsom auch unnötig, weil die Polizei laut eigener Aussage vor Ort einfach alles im Griff hatte die letzten beiden Tage.
Und es hat ja auch seit 60 Jahren so etwas nicht gegeben, dass ein US-Präsident in dieser Form auf die Nationalgarde zurückgegriffen hat. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es auch nicht die Aufgabe der Nationalgarde, lokale Proteste zu unterbinden. Warum reagiert Trump so?
Für mich sieht das ein bisschen so aus, als wollte Trump nochmal seine harte Hand in der Migrationspolitik demonstrieren und zeigen, dass er da keine Kompromisse machen will und Widerstand und Proteste auch nicht akzeptiert. Dafür holt er sich jetzt eben sogar die Hilfe von Soldaten und möglicherweise tut er das deshalb, weil er bisher bei dem Thema definitiv hinter den Erwartungen seiner Anhänger zurückgeblieben ist. Trump hatte ja im Wahlkampf eine deutlich höhere Zahl von Abschiebungen von kriminellen Migranten versprochen. Erreicht hat er diese selbstgesetzten Ziele bisher aber nicht, obwohl seine US-Einwanderungsbehörde relativ aggressiv vorgeht und teilweise auch relativ willkürlich Menschen festnimmt. Und trotzdem hat zum Beispiel im Vergleich Präsident Obama in seiner Amtszeit im Schnitt monatlich sogar mehr illegale Migranten abgeschoben als Trump jetzt.
Ja, und wir wissen, dass Trump ja versucht, diese Proteste in gewohnter Manier für sich umzudeuten, erklärt die aktuelle Lage damit, dass sowohl Los Angeles als auch Kalifornien unter demokratischer Führung stehen, so nach dem Motto, die können das eh nicht. Verfängt diese Erzählung?
Das kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Natürlich haben sich alle Demokraten sehr kritisch zu Trumps Einmischung geäußert. Die sehen das als weiteren Schritt, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit zu unterdrücken und demokratische Rechte einzuschränken. Trump und seine Republikaner wiederum sprechen von Krawallen und Plünderungen bei den Protesten und betonen, dass Steine auf Polizisten geworfen worden sein sollen und sie auch besorgt seien um die Sicherheit der Beamten der US-Einwanderungsbehörde. Die führen diese Razzien ja durch. Ob diese Argumentation bei den US-Bürgern verfängt. Also ich würde sagen, bei den MAGA-Anhängern, also bei den Make America Great Again-Fans, kommt das mit Sicherheit an. Insgesamt sehen wir aber in Umfragen, dass die Zustimmungswerte für Trump seit seinem Amtseintritt insgesamt zurückgehen, vor allem wenn es um die Wirtschafts- und Zollpolitik von ihm geht.
Momentan beschränken sich die Proteste auf Los Angeles. Gibt es auch an anderen Orten im Land Proteste? Könnte sich das Ganze ausweiten?
Also ich sitze ja in New York und auch wir sind wie LA eine Sanctuary City, also eine Stadt, die nicht gezielt gegen illegale Migranten vorgeht und ihnen deshalb gewissermaßen einen Schutzraum bietet. Seit Trump im Amt ist, haben aber auch wir hier Razzien von der US-Einwanderungsbehörde erlebt und interessanterweise waren die Reaktionen hier sehr zurückhaltend. Nur sehr wenige Proteste dagegen, das hat uns selbst sehr überrascht. Ob sich das jetzt ändert, ist die Frage. Bisher ist das hier am Wochenende ruhig geblieben, auch landesweit an anderen Orten. Das ist jetzt schwer vorherzusagen, ob sich das in den kommenden Tagen ändert.
Der amerikanische Präsident schickt die Nationalgarde auf Demonstrierende in Kalifornien los. Das waren Informationen und Einschätzungen von Giselle Uka, unserer Korrespondentin in New York. Wir haben vor der Sendung gesprochen. Er war ein echtes Nordlicht und eine der prägendsten Stimmen und Gesichter des Norddeutschen Rundfunks, Carlo von Tiedemann. Jahrzehntelang hat er die Menschen im Norden unterhalten, informiert und begleitet, charmant, schlagfertig und unverwechselbar. Jetzt ist Carlo von Tiedemann im Alter von 81 Jahren gestorben. Lars Henning erinnert an seine schönsten Radio- und Fernsehstationen.
Das ist die Melodie, die du nie aus dem Kopf mehr rauskriegst. Das ist so geil gewesen, die Zeit.
Das war seine Melodie, die aktuelle Schaubude. Fast 1000 Mal führte Carlo von Tiedemann durch die samstägliche NDR-Unterhaltungsshow und er hatte sie alle, von ABBA bis Led Zeppelin. Carlo kam an mit seinen für damalige Verhältnisse lockeren Sprüchen.
Das war also ich glaube, ein Hauptargument, das man uns gesehen hat, weil der Zuschauer hat gemerkt, da stehen zwei Beknackte und die haben tierischen Spaß an ihrem Job und das kam rüber.
Der direkte Kontakt zu den Menschen, das lag ihm. NDR 2 von 9 bis halb 1, NDR 2 am Vormittag, der heiße Draht, Plattenkiste. Immer dicht am Hörer, denn er war einer von ihnen. Ob im Studio oder bei den vielen Live-Sendungen von draußen.
Und hier sind wir. Guten Abend, meine Damen und Herren, egal wo Sie uns hören, ob Sie uns im Auto hören, zu Hause, im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder am Arbeitsplatz. Sie haben wieder einmal ausgesprochen guten Geschmack bewiesen dadurch, dass Sie uns NDR 2 zu sich nach Hause gelassen haben.
Und dann war da noch sein Markenzeichen.
Jupp. Ich glaube, der Urvater war Werner Buttstedt, der nach getaner Arbeit sagte, jupp. Und das habe ich adaptiert.
Jupp, jupp wurde zum geflügelten Wort. Genau wie das Duzen. Er duzte seine Fans und sie ihn. Herr von Tiedemann sagte keiner. Carlo war immer Carlo.
Ich finde, dass sie ist ein Stolperstein im Umgang mit Menschen. Der Tiedemann ist einer von uns. Mit all meinen großen Fehlern, die ja bekannt sind, aber auch meiner permanent guten Laune, die nicht gespielt ist.
Es gab auch die andere, die skandalträchtige Seite von Carlo von Tiedemann in den 80er Jahren. Er selbst fasste diese Phase einmal prägnant zusammen.
Ein beschämendes Kapitel meines Lebens. Kokain, Alkohol, Bordelle, Betrug, Lügen, Scheiß, Kacktyp.
Es folgten Spielsucht und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe.
Ich behaupte einfach mal, der liebe Gott hat mich von alleine gelassen. Der wollte mal wissen, wie ist dieser Typ eigentlich ohne mich? Und das ging gewaltig in die Hose.
Der NDR war Carlo von Tiedemann und umgekehrt. Und das über 50 Jahre. Auch in schweren Zeiten. Wohl auch, weil seine Fans ihm alles verzeihen konnten.
Ich glaube, hunderte Briefe, hunderte Anrufe, die gesagt haben, lasst uns den Verrückten. Und ich glaube, letztendlich hat die Reaktion der Öffentlichkeit dafür gesorgt, dass der NDR gesagt hat, der zu uns Standing, den können wir nicht weghobeln, die Burschen.
Seit den 90er Jahren wurden die Schlagzeilen weniger. Carlo erhielt neue Chancen im Radio und Fernsehen, zum Beispiel in der NDR-Quizshow.
Da konnte er ab 2004 in über 300 Folgen seine Schlagfertigkeit, seinen Humor und seinen Charme voll ausspielen.
Was trägt Carlo unter dem Kilt? Ich mach's kurz. Eine kleine Zündschnur und zwei größere Böller. So, ab geht's.
1997 wechselte Carlo von NDR 2 zum Hamburger Radiosender NDR 90,3.
Die Arme von Mary gehörten angeblich einer Dame namens Mary, die als Melkerhilfe während eines kurzen Tirolaufenthaltes lernte, Kühen durch Handauflegen das Schwanzwedeln abzugewöhnen, damit der Melker während des Melkens nicht vom Melkschemel gewischt wird. Ich finde, gerade in diesen Zeiten, die so ernst sind, kannst du wirklich so einen totalen Schwachsinn ablassen?
Ich bin morgen um 13 Uhr wieder im Ruhr, weil ich einfach Bock habe.
Radio, sagte er einmal, sei ihm wichtiger gewesen als Fernsehen.
Ein Leben ohne Radio, Fernsehen ist auch prima. Wenn Fernsehen kommt, ist gut, aber ein Leben ohne Radio geht nicht bei mir.
Mit Carlo von Tiedemann geht einer der letzten großen deutschen Entertainer, der von sich selbst einmal sagte, ich habe den besten Beruf der Welt.
Spaß, 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 Spaß. War schön.
Carlo von Tiedemann ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das war ein Nachruf von Lars Henning. Und jetzt ist es 22.25 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Moritz Behrendt aus unserer Sportredaktion. Heute ist der 8. Juni 2025, ein historischer Tag für die Handballer der Füchse Berlin. Warum?
Ja, sie haben erstmals in der Vereinsgeschichte den deutschen Meistertitel geholt. Am abschließenden Spieltag nutzten sie den Matchball und gewannen bei den Rhein-Neckar-Löwen trotz einer miesen ersten Halbzeit mit 38:33. Jens-Christian Gussmann war dabei.
Auch die Füchse können Fehler machen. Auch den Berlinern glückt nicht alles. Vor allem, wenn der Kopf plötzlich im Spiel ist. Sportvorstand Stefan Kretschmer.
Da war so viel Druck auf dem Kessel die ganze Woche schon. Also man hat es natürlich der Mannschaft auch angemerkt, sowas kriegst du ja nicht raus. Hier geht's heute um was. Wenn ich sage, wir hätten keinen Druck gehabt die letzten Tage, da war richtig Alarm.
Die Rhein-Neckar-Löwen trafen in der ersten Halbzeit fast jeden Wurf. Die Deckung der Füchse war nur physisch anwesend, aber mit den Gedanken offensichtlich ganz woanders. 20 Gegentore in einer Halbzeit, minus 3 zum Wechsel. In der Kabine ergriff dann Welthandballer Matthias Gitzel das Wort.
Heute war vielleicht die schwerste Aufgabe in den letzten paar Monaten. Wir hatten nicht so gut gespielt, wir waren vielleicht ein bisschen nervös für diesen finalen Moment. Aber am Ende habe ich gesagt, in die Halbzeit, hey Jungs, wir sind die beste Mannschaft in der Welt. Lass uns das zeigen. Das ist nur Handball.
Und diese beste Mannschaft schüttelte sich einmal zu Beginn des zweiten Abschnitts und dann legte sie los. Aus minus 3 wurden schnell plus 6. In den Schlussminuten war dann nur noch Schaulaufen angesagt und vorbereiten auf die Meisterfeier. Der Befehl dazu kam vom Sportvorstand.
Also heute ist Feuer frei.
Direkt neben der Halle ist ein Flugplatz in Mannheim. Da wartete bereits eine Chartermaschine. Die brachte das Team schnell in die Hauptstadt. Und da wurden aus den Füchsen Feierbiester.
Tja, das wird eine lange Partynacht. Die Berliner, also deutscher Meister, knapp vor Magdeburg. Der SCM gewann am letzten Spieltag deutlich bei der SG Bietigheim und hat sich damit ebenfalls für die Champions League kommende Saison qualifiziert. Bietigheim muss dagegen nach nur einem Jahr wieder runter in Liga 2. Und zwar, weil sowohl Stuttgart als auch Erlangen am Saisonfinale gewonnen und damit Bietigheim noch überholt haben. Alle Ergebnisse und die Abschlusstabelle gibt's auf sportschau.de. Dort finden Sie auch alles zum Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris. Das ist jetzt Geschichte. Und zum Abschluss hat sich Carlos Alcaraz zum Sandplatzkönig gekrönt. Der Spanier gewann das unglaublich spannende und lange Finale gegen den Weltranglisten ersten Jannik Sinner in 5 Sätzen. 5,5 Stunden hat's gedauert. Und so hat unser Reporter Guido Ringel die letzte Szene dieses Matches geschildert.
Matchball. Carlos Alcaraz. Der Spanier hat Jannik Sinner niedergerungen. Der hat jetzt Aufschlag. Der Weltranglisten erste Sinner geht dem Ball hinterher. Guter Passierball von Carlos Alcaraz. Match in der Tasche. Er liegt im Sand. Er flippt aus. Die Shrimps fliegen aus der Paella.
Ja, da hielt es keinen mehr auf den Sitzen oder in der Pfanne, wie man denn will, ein Match zum Ausflippen. Carlos Alcaraz, der strahlende Gewinner in Paris, seine Siegprämie rund 2,5 Millionen Euro. Knapp 5 Millionen Euro gibt es für den Sieger der Fußball Nations League. Die deutsche Mannschaft hat den Titel klar verpasst. Beim Heimturnier der besten 4 Teams dieser Nations League verlor die DFB-Elf erst das Halbfinale gegen Portugal und nun auch das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich, Endstand 0:2. Aus Stuttgart, Stefanie Batschik.
Er machte am Ende den Unterschied aus. Frankreichs Superstar Kylian Mbappé traf im Spiel um Platz 3 in der Nations League gegen Deutschland erst via Rechtsflachschuss selbst und nutzte dann kurz vor dem Ende ein Missverständnis zwischen den Innenverteidigern Robin Koch und Jonathan Tah, um freistehend vor dem Tor den mitgelaufenen Michael Olise zu bedienen. Frankreich war kaltschnäuziger. Die DFB-Elf hatte aber Möglichkeiten zur Führung, gerade in der ersten Hälfte, ließ nur alle ungenutzt. Der vermeintliche Ausgleichstreffer des eingewechselten Dennis Undav wurde zudem wieder einkassiert, weil Niklas Füllkrug seinen Gegenspieler in der Entstehung des Tores gefoult hatte. Deutschland verpasst durch das 0:2 wichtige Punkte für eine bessere Platzierung in der Weltrangliste und muss jetzt bei einer erfolgreichen Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer mit schwereren Gruppengegnern rechnen.
Ja, Anfang September startet dann die WM-Quali. Auftaktgegner ist die Slowakei. Und dann wollen wir abschließend noch kurz zum Finale der Fußball Nations League schauen. Da läuft die Partie zwischen Spanien und Deutschland-Bezwinger Portugal. Und da geht's auch schon wieder richtig ab. Es steht 2:2. Spanien ging zweimal in Führung. Portugal kam zweimal zurück. Vor kurzem in der 61. Minute hat Cristiano Ronaldo den 2:2 Ausgleich für Portugal erzielt. Und jetzt haben wir noch ganz genau 20 Minuten zu spielen.
Dankeschön, Moritz Kühn vom Sport. Und lieber Moritz, Entschuldigung, ich habe dich gerade versehentlich mit Moritz Behrendt angekündigt.
Kein Problem. Kein Problem.
Ich hatte ja auch schon viele Namen.
Ja.
Sie hören die ARD-Infonacht, 20.30 Uhr. Gleich gibt es eine neue Folge des Podcasts in Polen. In dieser Folge sprechen Christine Joachim und Martin Adam über eine Wahlnacht voller Wendungen, über die noch immer spürbare Macht der PiS und darüber, was dieser Wahlausgang für Polens Demokratie, Europas Rolle und die Zukunft des Premierministers Tusk zu bedeuten hat. Gleich hier nach Nachrichtenwetter und Verkehr.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 22.31 Uhr mit Katja Kindermann. In Los Angeles sind die ersten Soldaten der Nationalgarde eingetroffen. US-Präsident Trump hatte den Einsatz angeordnet, nachdem es seit Freitag Proteste gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegeben hatte. Aus Los Angeles Andreas Hein.
Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Genauso sieht es auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der in ähnlicher Weise von Trump für unfähig erklärt worden ist. Durch den Einsatz der Soldaten werde sich die Lage nur noch verschärfen, teilte er mit.
Das Vorhaben von Bundesinnenminister Dobrindt, die Bundespolizei mit sogenannten Tasern auszurüsten, hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Kritik kam von der Opposition. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßte die Pläne. Aus Berlin, Lissy Kaufmann.
Wir versprechen uns gerade im Bereich der Bahnhöfe einen großen Mehrwert. Das hat der für die Bundespolizei zuständige GdP-Vorsitzende Roskopf dem ARD-Hauptstadtstudio gesagt. An den Bahnhöfen nehme die Gewaltbereitschaft zu, auch mit Messern und anderen gefährlichen Gegenständen, so Roskopf. Deutliche Ablehnung kommt aus der Linkspartei. Die Bundestagsabgeordnete Bünger hält Dobrindts Forderung für falsch und gefährlich. Beim Einsatz von Tasern sinke die Hemmschwelle. Statt zu deeskalieren, würde noch mehr aufgerüstet. Die Grünen fordern vom Innenministerium, genau darzulegen, welchen Nutzen der Taser haben soll. Mit den Geräten können aus kurzer Entfernung Elektroschocks abgegeben werden.
In der spanischen Hauptstadt Madrid haben Zehntausende Menschen gegen die sozialistische Regierung demonstriert. Aufgerufen zu den Protesten hatte die konservative Oppositionspartei PP, die Regierungschef Sanchez zum Rücktritt aufgerufen hat. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen die regierenden Sozialisten. Außerdem wird gegen den Bruder von Ministerpräsident Sanchez wegen möglicher Vetternwirtschaft ermittelt. Die Debatte um klarere Handyregeln für Kinder und Jugendliche geht weiter. Bundesjustizministerin Hubig forderte eine wirksame Altersgrenze für Apps wie Instagram, Snapchat und TikTok. Das schütze Kinder in ihrer Privatsphäre und sorge für ein Aufwachsen ohne Stress, Mobbing und Selbstdarstellungsdruck, so die SPD-Politikerin. Gestern hatte sich bereits Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von der CDU dafür ausgesprochen, soziale Medien erst für 16-Jährige zuzulassen. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht wechselnd bewölkt, mit einigen Schauern, nach Süden oft klar, 11 bis 3 Grad. Morgen wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter, Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Am Dienstag im Norden unbeständig, mit Regen, im Süden sonnig und trocken, 15 bis 26 Grad. Und am Mittwoch nur über der Mitte einzelne Schauer, sonst freundlich, bei 17 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Vielen Dank, Katja.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ja, und da sieht's nach wie vor gut aus. Ich habe nichts für Sie. Das doch auch mal gut. 22.34 Uhr ist es. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Midat Kupay, willkommen zurück. Polen hat einen neuen Präsidenten und der kommt nicht aus der Regierungskoalition. Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtskonservativen Opposition, hat sich in der Stichwahl überraschend gegen den liberalen Amtsanwärter Rafał Trzaskowski durchgesetzt. Für den polnischen Premierminister Donald Tusk ist das eine herbe Niederlage. Sein Versprechen, das Land umfassend zu reformieren, wird jetzt noch schwerer einzulösen sein. Nawrocki steht für Blockade statt Aufbruch und Beobachter gehen davon aus, dass Nawrocki wie sein Vorgänger Duda die Arbeit der Regierung gezielt behindern wird. In der aktuellen Folge des Podcasts In Polen sprechen die Korrespondentinnen Christine Joachim und ihr Kollege Martin Adam über eine Wahlnacht voller Wendungen.
1. Juni, 21 Uhr abends.
Lass uns ein paar Minuten vorher einsteigen.
Okay.
Du warst im Studio, hast da auf die Wahlergebnisse gewartet. Ich durfte tollerweise vor dem Präsidentenpalast stehen und habe da Live-Schalten gemacht.
Christine durfte endlich mal raus.
Ich durfte endlich mal raus, ja, es war toll. Und vor dem Präsidentenpalast hatten sich ganz viele Menschen versammelt. Da gab es auch Demos, so Pro-Trzaskowski-Demos, die sind irgendwann abgezogen. Und dann kamen so ganz normale Leute. Und es gab dann eine Bühne von TVN, von dem privaten Fernsehsender. Die haben da groß aufgebaut, um da ihre ganzen Gesprächsrunden direkt vor der Kulisse des Präsidentenpalastes abzufeiern. Ich fand es total interessant in dieser ganzen Zeit, bevor dann das Ergebnis da war, also die Exit-Poll-Zahlen. Die Moderatoren von TVN sind ja da wenig objektiv, ne? Also die haben schon sehr deutlich gemacht, für wen die da sind. Die standen auf der Bühne, haben dann teilweise Rafał, Rafał gerufen und
die Moderatoren?
Ja. Also nicht auf Sendung, aber halt während, also zu den Menschen, die sich da vor dem Präsidentenpalast gesammelt hatten. Das ist schon einfach sehr deutlich, wie gespalten diese Medienlandschaft hier ist in Polen. Da machen die gar kein Geheimnis draus.
21 Uhr gibt es hier diese Nachwahlbefragungen. Es gibt keine Hochrechnungen, aber eben Exit-Polls. Die Menschen, die gewählt haben, werden gefragt. Und es deutete sich vorher schon an, die Wahlbeteiligung dürfte relativ hoch sein. 72%, glaube ich. Und die Vermutung vorher war ja, dass eine hohe Wahlbeteiligung Rafał Trzaskowski helfen würde.
Według wstępnych sondażowych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich wygrywa Rafał Trzaskowski 50,3%.
50,3% für Rafał Trzaskowski und 49,7% für Karol Nawrocki. Also eigentlich sowas von close, dass man eigentlich sagen kann, too close to call.
50,3 versus 49,7. Das ist nix. Mhm. Und trotzdem, man hat es eben im Hintergrund schon gehört, die Leute haben gejubelt.
Ja, da war irgendwie Jubel.
Ist bei dir auch gejubelt worden?
Ja, das war allerdings weniger leise. Die Leute hatten alle auf ihr Handy gestarrt, weil es gab da jetzt keine Monitore, wo das Ergebnis angezeigt wurde. Und aber auch die Kollegen von TVN oben auf der Bühne reckten dann schon die Arme in die Luft, als das Ergebnis rauskam. Und die haben alle sich extrem gefreut. Also da sind sogar Freudentränen gelaufen. Also man hat wirklich gemerkt, wie viele Emotionen hier bei den Leuten im Spiel sind bei dieser Wahl. Die lagen sich in den Armen, die sind gehüpft, gesprungen und es war schon sehr beeindruckend.
Also ich kann dir sagen, hier im Studio war es totenstill.
Wirklich?
Einfach weil allen klar war, dass das noch nichts heißt, dass wir... Also A, man kann das gar nicht bewerten, aber B, auch einfach für unsere Arbeit. Man muss ja irgendwie eine Nachricht rausschreiben. Und es war einfach klar, wir sind jetzt noch nicht schlauer. Wir wissen überhaupt noch nicht, wer jetzt hier gewinnt. Das hat Rafał Trzaskowski nicht aufgehalten.
Auf seiner Wahlparty, der hat in Warschau gefeiert, ist er in Jubelstürme ausgebrochen. Alle Leute dort eigentlich auf dieser Party. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, aber ich denke, dass in die polnische Sprache, in die Sprache der polnischen Politik jetzt für immer die Formulierung eingehen wird, na Zelensky.
Na Zelensky.
Na Zelensky.
Ich wirklich lustig.
Gillette für das beste Mann.
Also um eine Gillette-Breite, eine Rasierklingenbreite. Und ja, eigentlich zu knapp, um so zu feiern.
Ich war wirklich überrascht, dass der wirklich gesagt hat, wir haben gewonnen. Also das.
Da haben viele sehr schnell gesagt, na ja, wenn das mal nicht voreilig war.
Also zum Beispiel Karol Nawrocki.
Karol Nawrocki hat gesagt, na ja, warten wir es ab.
Ja, er hat sogar ganz klar gesagt, wir werden heute Nacht noch gewinnen.
Aber er war schon zurückhaltender, fand ich, als bei seinen Wahlkampfauftritten. Mhm. Auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite hat sich Karol Nawrocki ganz großer Zitate bedient. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und bittet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinem bösen Weg abkehrt, dann werde ich ihnen vergeben und ihr Land erlösen.
Wow.
Vielleicht erkannt ist ein Bibelzitat.
Es ist unfassbar, dass der, also dieses Bibel, also was, als guter Katholik müsste man das auch doch eigentlich als Gotteslästerung irgendwie einstufen.
Ja. Das waren die ersten Worte, die er gesprochen hat. Damit hat er die Rede aufgemacht, dass er wirklich wie der Herr himself auf die Bühne tritt und sagt, wenn mein Volk sich demütigt, na dann bin ich auch bereit, nochmal hinzugehen.
Und bittet und meine Gegenwart sucht, das ist schon krass. Ja, gut.
Tatsächlich hat sich die Stimmung auch relativ schnell gedreht.
Also kurz nach 23 Uhr sind dann die nächsten Nachwahlbefragungen etwas genauere Zahlen rausgekommen.
Są już wyniki badania Late Poll, jest 23:09 i te wyniki różnią się od Exit Polli, dlatego że zgodnie z badaniem Late Poll, które właśnie otrzymaliśmy.
Also die Late Poll Ergebnisse unterscheiden sich von den Exit Poll Ergebnissen, sagt der Moderator dort, und die Musik im Hintergrund.
Dramatisch.
Also passend aufgelegt, weil nämlich Karol Nawrocki auf einmal geführt hat und vorne lag.
Viele hatten, glaube ich, noch gehofft, also viele aus dem Trzaskowski-Lager, naja, vielleicht dreht sich's nochmal wieder in die andere Richtung, aber am nächsten Morgen waren dann recht schnell, also ich war echt überrascht, wie schnell das ging, 100% aller Wahlkreise ausgezählt und dann stand das Ergebnis fest und das hat sich eben nicht mehr gedreht.
50,89% für Karol Nawrocki, 49,11% für Rafał Trzaskowski, also na Gillette-Gillette, wirklich nochmal eine abgeschliffene Rasierklinge, aber ein knapper Sieg ist trotzdem ein Sieg.
Und was dieses extrem knappe Ergebnis dann konkret in Wählerstimmen genau ausmacht, das hat der noch amtierende Präsident Andrzej Duda himself am Montag dann mal zusammengefasst.
Hat es aber ein bisschen anders ausgelegt.
Mhm. 370.000 Stimmen mehr hat Dr. Karol Nawrocki bekommen. Das hat ihm den Sieg verschafft. Eine deutliche Überlegenheit. Ich freue mich darüber, denn Karol Nawrocki hat angekündigt, er werde die Politik fortsetzen, die ich von Präsident Lech Kaczynski übernommen und in all den Jahren realisiert habe.
Eine deutliche Überlegenheit, also von, ja, was gut, 1,5%. Lech Kaczynski finde ich interessant, dass Andrzej Duda sich immer auch auf Lech Kaczynski beruft, also den damaligen Präsidenten, der 2010 in diesem Flugzeugabsturz in Smolensk in der Regierungsmaschine ums Leben gekommen ist, der Zwillingsbruder von Jarosław Kaczynski. Das gibt eigentlich, glaube ich, nicht so eine richtig politische Tradition von Lech Kaczynski, außer dass auch er quasi für die Peace gearbeitet hat. Und wenn er sagt, dass Nawrocki verspricht, diese Politik fortzusetzen, dann heißt das halt genau das. Auch Nawrocki wird vor allem von seinem Vetorecht Gebrauch machen und die Regierung von Donald Tusk, die liberal-konservative Koalition, blockieren und letzten Endes darauf hinarbeiten, dass die Peace bei der nächsten Parlamentswahl wieder gewählt wird.
Und genauso sehen das natürlich auch andere Parteimitglieder der KO, also der Partei von Rafał Trzaskowski und von Donald Tusk. Boris Budka ist Europaabgeordneter in Brüssel.
Ja, nie mam zaufania do tego człowieka.
Ich traue dem Mann nicht und ich traue Jarosław Kaczynski nicht. Ich würde mir im Interesse Polens wünschen, dass ich falsch liege, aber ich denke nicht. Jarosław Kaczynskis Ziel ist der Sturz der legalen Regierung und ich fürchte, Karol Nawrocki wird sein Werkzeug sein, um alle Reformen zu blockieren.
Ich obawiam się, że Karol Nawrocki będzie narzędziem Kaczyńskiego do tego, by blokował jakiekolwiek reformy.
Und diese Befürchtung wurde dann auch von einem PiS-Abgeordneten, nämlich von Paweł Szrot, auch nochmal bestätigt.
Wenn Präsident Nawrocki zu einer Zersetzung dieser Koalition, zum Sturz der Regierung und zum Austausch durch eine andere führt, ich bin gegen die Regierung, also ich könnte so eine Lösung nur gutheißen. Kibicował, also ist er tatsächlich eigentlich, er würde das feiern, sagt er. Das ist nicht unbedingt versteckt, was da der Plan ist. Wir haben uns natürlich umgehört direkt danach, auch in der Stadt. Man muss das immer dazu sagen, wir sind hier in Warschau. Ne? Also Rafał Trzaskowski, das ist schon sein
Home-Turf.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier auf Trzaskowski-Anhänger trifft, wie du ja erzählt hast vom Präsidentenpalast, die ist deutlich höher. Elch Bieta zum Beispiel.
Trzaskowski wäre ein viel, viel besserer Präsident gewesen. Und ich will als Präsidenten keinen Hooligan und Zuhälter, der die Leute betrogen und gestohlen hat. Ich habe Angst, dass sie uns aus der EU herausführen und dass es schreckliche Armut geben wird.
Ja, da hört man mehrere Sachen. Mhm. Das ist also das, worüber wir auch in der letzten Folge schon gesprochen haben. Dieser wahnsinnig zugespitzte Wahlkampf, auch die hohe Emotionalität auf beiden Seiten, dass also man ähnliche Stimmen auch bei den Veranstaltungen vor der Wahl auf der Peace-Seite gehört hat. Wenn der andere gewinnt, dann sterben wir alle unterm Tusk-Regime. Das ist ein O-Ton von einer Frau, die wir auf einer Demo getroffen haben. Ja, wirklich so die Angst, dass alles zugrunde geht. Hört man auch bei Igor.
Fatalnie, pakatsche.
Schrecklich. Es ist zum Heulen, dass der Gewinner ein Zuhälter, ein Krimineller ist. Er soll unser Land auf der internationalen Bühne vertreten. Es wird mit Sicherheit einen großen Konflikt in der Regierung geben, weil er alle Gesetze blockieren wird.
Also auch hier wieder der Vorwurf der Zuhälterei. Das ist jetzt bei beiden drin gewesen. Das hat sich offensichtlich festgesetzt. Das ist ein Vorwurf, das ist eine Anschuldigung, die ist nicht irgendwie gerichtsfest oder sowas. Aber es wird ja Karol Nawrocki, darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, nachgesagt, dass er in seiner Zeit als Türsteher in der Hooligan-Szene in Danzig, in der er damals unterwegs war, dass er da auch beteiligt gewesen sein soll an so einer Art Geschäft, dass er als Türsteher Prostituierte an die Hotelgäste vermittelt hat und damit Geld gemacht hat.
Genau, das ist ein Vorwurf. Er streitet das ab. Die Hooligan-Geschichte hat er zugegeben, dass er als Fußball-Hool an wirklich organisierten Schlachten irgendwo in Wäldern teilgenommen hat. Radosław hat das auf jeden Fall nicht gestört. Das wird schon in Ordnung sein. Besser als mit diesem Tolpatsch, denn mit ihm könnten sie, unter anderem die Deutschen, alles machen.
Der Tolpatsch meint der Trzaskowski oder wen?
Genau. Trzaskowski ist für Radosław der Tolpatsch. Und dieses, die Deutschen könnten mit ihm alles machen, das ist eben genau diese Peace-Geschichte. Donald Tusk oder Rafał Trzaskowski, das seien eigentlich alle quasi deutsche Agenten. Deutschland kontrolliere die Europäische Union und das alles, um Polen klein zu halten, wenn nicht sogar kaputt zu machen.
Wie konnte es eigentlich passieren, dass Rafał Trzaskowski, der über Monate in allen Umfragen teilweise sehr, sehr deutlich vorne lag, wieso hat er am Ende doch verloren? Wie konnte er gegen einen Kandidaten verlieren, der aus dem Nichts kam, der sich einen Skandal nach dem anderen im Wahlkampf geleistet hat? Was ist da genau passiert? Ein Erklärungsversuch ist ganz oft aufgetaucht, dass eigentlich diese Wahl auch eine Abstimmung gegen die Eliten war oder gegen die sogenannten Eliten. Das Gefühl, dass vieler Polen, dass sie nicht ernst genommen werden, dass auf sie herabgeblickt wird.
Da bricht sich natürlich Bahn, dass hinter diesem großen Dauerstreit, hinter dieser Polarisierung, Peace Kaczynski auf der einen Seite, Bürgerkoalition K.O., Tusk auf der anderen Seite, der auch künstlich angefacht wird durch diese ganzen Verschwörungsgeschichten von wegen Deutschland steht hinter allem und so. Aber die Grundlage dafür ist natürlich trotzdem eine stark polarisierte Gesellschaft, wo Wohlstand, wo Reichtum immer noch sehr ungleich verteilt ist, wo eben es einen großen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West, zwischen denen, die von der Transformation in den 90ern, in den frühen 2000ern nicht nur profitiert haben, sondern auch reich geworden sind und denen, die hart gearbeitet haben.
Denen es zwar auch besser geht
denen's
als vorher.
Auch besser geht, aber eben nicht anteilig. Mhm. So, damit hat die Peace ja auch 2015 die Wahl gewonnen. Also wir haben jetzt verschiedene Erklärungsansätze gehört. Der Kandidat war der falsche, die Regierung ist im Grunde auch abgestraft worden und generell gibt es also irgendwie dieses gespaltene Land und so ein Hass auf oder eine Ablehnung von Eliten. Die Liste kann man auch noch länger machen. Wir haben beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Rafał Trzaskowski ist unglaubwürdig nach rechts gewandert im Wahlkampf mit migrationsfeindlichen Tönen, mit so Ideen wie, dass das Kindergeld für ukrainische Geflüchtete, dass es das nur noch gibt unter bestimmten Auflagen. Und das hat eben auch gerade die eigene Wählerschaft sicherlich verprellt.
Und möglicherweise auch wichtiger Faktor ist eine ziemlich deutliche Unterstützung der US-Administration rund um Donald Trump gewesen. Also wir haben, glaube ich, auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass Nawrocki in Washington war und sein Wahlkampfteam es irgendwie geschafft hat, ein gemeinsames Foto von ihm und Donald Trump zustande zu bringen. Beide Daumen in die Luft gereckt, also beide mit Daumen hoch. Dann gab es die Woche vor der Stichwahl in Jeschuf, da wo auch die große Militärbasis ist, über die die gesamten Militärhilfen in die Ukraine laufen. Eine Veranstaltung, CPAC, eine große Konferenz, eine Unterstützerkonferenz der US-Republikaner eigentlich, die mittlerweile aber auch in Europa ihre Ableger hat. Und zu dieser Konferenz, da sollte eigentlich J.D. Vance anreisen. Der hat aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht mehr, hat er abgesagt. Dafür kam aber jemand anders aus der US-Administration, nämlich Kristi Noem, die ist Heimatschutzministerin. Karol Nawrocki war auch da. Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Ja, so richtig so ein flammendes Plädoyer für die Demokratie, ne?
Ja, die Rechte kommen doch von Gott, nicht von irgendwelchen gewählten Fuzzis da.
Das war wirklich krass. Ja. Also als ich diesen Auftritt gesehen habe, dachte ich so, weil wie kann das möglich sein? Ich meine, die Frau ist Ministerin und das ist nicht, ich meine, das ist nicht ein bisschen Wahlkampfeinmischung. Das ist wirklich, also massiv. Deutlicher geht's nicht. Ha, doch, geht deutlicher. Doch. Denn sie hat nämlich nicht nur über Karol Nawrocki gesprochen, sondern auch über dessen Konkurrent Rafał Trzaskowski.
Ich habe über die Jahre gesehen, wie Sozialisten und Leute wie dieser Bürgermeister von Warschau, der eine absolute Katastrophe ist, unsere Länder zerstört haben, weil sie durch Angst geführt haben. Sie nutzen Angst, um Menschen zu kontrollieren. By fear. They
have used fear to control people. Das ist einfach krass.
Das ist wirklich krass.
Also wir haben es jetzt als Katastrophe übersetzt. Sie sagte wörtlich, a total train wreck of a leader. Mal abgesehen davon, dass es so, also es ist so, so weit weg von der Realität. Rafał Trzaskowski wurde von der Peace oder von den Menschen, die ihn nicht gewählt haben, vorgeworfen, dass er ein abgehobener Großstadtschnösel ist, der für Neoliberalismus steht. Also wirtschaftspolitisch wahrscheinlich eher näher an dem, was Kristi Noem so vertritt. Die Peace hat Politik gemacht mit Sozialprogrammen, mit dem, was in den USA als ganz schlimmer Sozialismus verschrien wäre. Jetzt zu sagen, dass Trzaskowski, dieser liberale Hauptstadtmensch, der sich für die Rechte von Minderheiten einsetzt, dass er durch Angst führt und so ein sozialistischer Weltenzerstörer ist, ich habe gelacht und dann habe ich aber gemerkt, nee, da lacht aber keiner in dem Saal. Die finden das gut.
Donald Tusk äußert sich zu diesem Wahlergebnis und was das eigentlich für ihn und seine Regierung jetzt bedeutet. Als Premierminister der polnischen Regierung werde ich keinen Moment anhalten mit meiner Arbeit und unserem gemeinsamen Kampf für das Polen, das wir uns damals an der Schwelle zur Unabhängigkeit erträumt haben. Frei, souverän, sicher und wohlhabend. Die Präsidentschaftswahlen haben daran nichts geändert und werden daran nichts ändern.
Also aufgeben ist nicht, aber das reicht Tusk noch nicht. Tusk hat nämlich einen Plan. Er hat so ein bisschen das Problem ja, dass er weiß, dass alle wissen, sowohl im Land als auch außerhalb, sprechen wir gleich noch drüber, dass er jetzt in einer schwierigen Situation ist, dass er mit Karol Nawrocki eigentlich Andrzej Duda 2.0 vor der Nase sitzen haben wird, dann ab August, wenn der Amtswechsel stattgefunden hat, vielleicht sogar noch radikaler, weiß man alles noch nicht, und sich jetzt die Frage stellt, was macht denn der jetzt? Kann der jetzt noch weiter regieren? Also, erstes Signal, klar, ich mache auf jeden Fall weiter. Und zweites Signal, dafür braucht es Unterstützung.
Den Plan.
Das wird Einigkeit und Mut von der gesamten Koalition erfordern. Der erste Test dafür wird eine Vertrauensfrage sein, die ich demnächst an den Sejm stellen werde.
Am 11. Juni soll es diese Vertrauensabstimmung geben.
Was bezweckt er damit? Also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass er plant, dass er die verliert und damit Neuwahlen ausgerufen werden.
Nee, es wäre überhaupt nicht im Sinne von irgendjemandem in dieser Koalition, dass die jetzt zerbricht. Weil wären jetzt Neuwahlen, wir haben ja gerade gesehen, Trzaskowski ist für die Regierung abgestraft worden, dann würden die kleineren Parteien wahrscheinlich oder möglicherweise gar nicht mehr in den Sejm kommen, also die kleineren Koalitionsparteien.
Also ich glaube, wenn das eine Zeit lang so läuft und die merken alle, die Koalitionsparteien können eigentlich keinen großen Erfolg einfahren, das zermürbt ja auch irgendwo. Weil es war ja eigentlich die ganze Zeit die große Hoffnung auf diesen Präsidentschaftswahlen. Und solange hat man eben durchgehalten im Wissen, okay, da kommen aber diese Präsidentschaftswahlen und dann wird vielleicht ja doch alles besser und wir können noch was reißen. Diese Hoffnung haben sie ja jetzt zerschlagen. Also das kann auch sein, dass das total demoralisierend ist und die eigentlich keine Lust mehr haben. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche sehen.
Ja, aber gleichzeitig bleibt die Regierung ja erstmal da. Und es ist ja nicht so, dass gar nichts mehr geht. Was eben ausgeschlossen sein dürfte, sind die großen Würfe. Mhm. Sind die ernsthaften Reformen der Justiz, sowas eben wie das Abtreibungsrecht, dass das liberalisiert wird. Die Sachen, das muss man schon sagen, für die gewählt wurden. Aber ich glaube schon, dass die Koalition zusammenhalten wird, auch wenn Donald Tusk wieder denselben Fehler gemacht hat, den er so oft macht, dass er vorprescht und alle überrumpelt, auch seine Koalitionspartner. Das ist natürlich nicht so schlau, wenn man die Koalition irgendwie zusammenhalten möchte und gerade so ein Signal der Einigkeit senden will.
Das ist natürlich jetzt auch ein Pokerspiel, um möglicherweise einen Preis möglichst hoch zu treiben für die Zustimmung, um vielleicht da im Koalitionsvertrag noch das ein oder andere rein zu verhandeln.
Es gucken alle jetzt, ne, dass sie die Chance nutzen und so ein bisschen Raum gut machen. Eben auf der einen Seite die Regierungskoalition, auf der anderen Seite, wir wären überrascht, wenn es das nicht gäbe, hat sich auch Jarosław Kaczynski, der Peace-Chef, gemeldet. Der hat nämlich auch eine Idee. Bei dem muss man sagen, der ist auch nicht unbedingt jetzt für Neuwahlen sofort, weil die Peace gerade erst diesen Präsidentschaftswahlkampf hingekriegt hat. Und die hätten, glaube ich, jetzt nicht die Puste und auch nicht die Ressourcen, direkt den nächsten Wahlkampf anzuschieben. Aber so ein Rücktritt von Donald Tusk, den könnte man eigentlich nehmen. Wir brauchen eine ganz andere Lösung und schlagen deshalb eine technische Regierung vor. Eine Regierung, die überparteilich ist. Wenn eine solche Regierung nicht zustande kommt, erleben wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Fortsetzung des Konfliktes, der Polen zerstört.
Also das ist einfach mal so in den Raum geworfen.
Er hat ja auch direkt im nächsten Satz gesagt, dass das Ziel natürlich ist, dass die Peace 2027 die Parlamentswahl gewinnt und wieder an die Macht kommt und dann weitermachen kann. Man sollte Rechtspopulisten beim Wort nehmen, ne? Also sie kündigen ja doch in der Regel an, was sie vorhaben, und Kaczynski tut das. Es war der Showdown und Donald Tusk hat am Ende verloren. Mit Karol Nawrocki als neuem Präsidenten Polens hat Tusk die letzte Chance verspielt. Seine großen Wahlversprechen, eine Reform der Justiz, der öffentlichen Medien, des Abtreibungsrechts, sein großes proeuropäisches Projekt umzusetzen.
Denn Nawrocki wird als Präsident wohl wie schon sein Vorgänger Duda den Blockadekurs weiterführen. Die Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierung Tusk dürfte dadurch weiter wachsen und das ist genau das Ziel, was die Peace erreichen will, um bei der nächsten Parlamentswahl möglichst wieder die Regierung übernehmen zu können.
Die Liste der Fehler, die K.O. und Trzaskowski im Wahlkampf gemacht haben, ist auch lang. Was die Wahl aber auch entscheidend beeinflusst hat, die noch immer große Macht der Peace. Sie hat in ihrer Regierungszeit staatliche Institutionen, die Justiz, die Medienlandschaft so umgebaut, dass sie noch immer, auch aus der Opposition heraus, nachfolgende Regierungen ziemlich effektiv bekämpfen kann.
Tusk muss jetzt einen Weg finden, mit Nawrocki auf irgendeine Art und Weise zu kooperieren und dabei seine Regierung noch zusammenhalten. Die Vertrauensabstimmung nächste Woche wird ein erster wichtiger Test sein. Auch außenpolitisch dürfte es für Tusk schwieriger werden, denn Polen wird in vielen Fragen jetzt wohl mit zwei Stimmen sprechen. Nawrocki hat sich im Wahlkampf als Anhänger der MAGA-Bewegung inszeniert, demonstrativ die Nähe zu Trump gesucht und die EU verteufelt. Das Gegenteil von Tusks Linie.
Der Podcast In Polen von Martin Adam und Christine Joachim aus unserem Studio in Warschau. Weitere Folgen finden Sie in der ARD Audiothek.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach. Die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio-Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Kurz vor der UN-Ozeankonferenz im südfranzösischen Nizza haben rund 200 Küstenorte unter Führung der Vereinten Nationen ein Bündnis geschlossen. Sie wollen gemeinsam besser mit den Gefahren des Klimawandels fertig werden. Es heißt, es werden bis 2050 voraussichtlich mehr als 1 Milliarde Menschen in Gebieten leben, die weniger als 10 Meter über die Meeresspiegel liegen und dadurch besonders anfällig für Überflutungen und Stürme sind. Das ist auch ein Thema bei der UN-Ozeankonferenz in Nizza, die bald startet und über die wir ganz ausführlich sprechen, hier gleich nach den nächsten Nachrichten um 23 Uhr. Bis gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Hunderttausende Menschen sind heute zum traditionellen Umzug des Karnevals der Kulturen in Berlin gekommen. Die Veranstalter sprachen von 750.000 Besuchern. Die Polizei äußerte sich zurückhaltender. Ricardo Westphal, RBB 24.
Die Polizei sprach von Besucherzahlen im sechsstelligen Bereich. Die Stimmung sei ausgelassen und friedlich gewesen. Die Parade fand zum ersten Mal im Osten Berlins statt, in Friedrichshain. Die Stammstrecke in Kreuzberg konnte wegen einer Großbaustelle nicht genutzt werden. 68 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren aus aller Welt zogen auf der Frankfurter Allee und der Karl-Marx-Allee entlang, tanzend, trommelnd oder singend. Aufwendige Kostüme, bunte Farben und internationale Musik prägten das Straßenbild.
Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Pläne von Bundesinnenminister Dobrindt, die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten auszustatten. GdP-Chef Roskopf sagte in der ARD, gerade an Bahnhöfen verspreche man sich von solchen Tasern einen Mehrwert. Denn dort nehme die Gewaltbereitschaft etwa mit Messern zu. Die Linke warnte dagegen davor, dass der Einsatz von Tasern tödlich sein könne. Es seien dazu zahlreiche Fälle dokumentiert, so die Abgeordnete Bünger. Auf Anweisung von US-Präsident Trump sind in Los Angeles etwa 300 Soldaten der Nationalgarde eingetroffen. Sie wurden wegen der anhaltenden Proteste geschickt, die sich gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde richten. Aus Kalifornien, Andreas Hein.
Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen.
Der langjährige NDR-Moderator Carlo von Tiedemann ist im Alter von 81 Jahren in Hamburg gestorben. Von Tiedemann moderierte seit Anfang der 70er Jahre viele Sendungen im Radio und Fernsehen, darunter die aktuelle Schaubude. NDR-Intendant Knut würdigte den Verstorbenen als NDR-Urgestein. Die Füchse Berlin sind zum ersten Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Spieltag der Bundesliga sicherten sich die Füchse bei den